SRF 1.
Regionaljournal Basel. Ob mit oder ohne Clara Thurm, die alten Wartegg-Häuser werden auf jeden Fall abgerissen. Der FCB-Stürmer Raul Bobadilla rast mit seinem Auto durch eine 50er-Zone und muss jetzt mit einer saftigen Strafe rechnen. Dann, wenn es zum Gähnen langweilig ist, kommen wir auf die besten Ideen, findet das Philosophikum und organisiert ein Fest zur Langweile. Und in unserer Sommerserie zu den Schweizern gehört, besuchen wir den Ort in der Schweiz, wo es am meisten regnet, auf der Schwägalp. Erfrischung kommt das Wochenende nicht, es bleibt sonnig und bis 36 Grad. Am Mikrofon Marlène Sandrin. Fast 100 Meter hoch sollte werden, der Clara Thurm, gerade beim Messplatz im Kleinbasel. Ob das Hochhaus mit Wohnungen tatsächlich gebaut wird, darüber entscheidet ziemlich sicher das Stimmvolk. Das Referendum gegen den Bau ist zustande gekommen. Der Andreas Bernauer hat heute fast 4'000 Unterschriften der Staatskanzlei übergeben. Sein Ziel ist es, die alten Wartegg-Häuser zu retten, wo er selber eine Bar drinnen betreibt. Das dürfte ihm aber nicht gelingen, Wanda Düring.
Auch wenn das Stimmvolk nämlich das Referendum annimmt und damit den Bau vom Clara-Turm verhindert, die alten Wartegg-Häuser wären dann nicht gerettet. Das bestätigt der Philipp Mascherell von der Bau- und Planungskommission vom Grossen Rat. Weil das Referendum, das richtet sich gegen den Bebauungsplan, den der Grosse Rat beschlossen hat.
Das heisst, man kann damit verhindern, dass das Gebäude in diesem Volumen und in dieser Höhe gebaut wird. Was man aber nicht kann verhindern kann, ist, dass die Häuser abgerissen werden.
Das Einzige, was die alten Wartegg-Häuser retten könnte, wäre eine Unterschutzstellung. Aber auch dieser Weg ist nicht möglich. Das haben die Gerichte schon vor Jahren entschieden.
Das hat man versucht. Die Anträge sind gestellt worden. Man ist bis vor Appellationsgericht gegangen. Das Appellationsgericht hat die Unterschutzstellung abgelehnt. Und was dann weitergezogen worden ist vor Bundesgericht, ist das Bundesgericht gar nicht erst darauf eingetreten.
Das heisst, die Häuser sind nicht geschützt, dürfen auf alle Fälle abgerissen werden. Und sollte das Volksreferendum annehmen und damit den 100 Meter hohen Clara-Turm verhindern, dann kann der Investor trotzdem bauen, halt etwas, was zonenkonform ist und dann auch keinen Bebauungsplan mehr braucht. Und das macht er auch, bestätigt Riccardo Boscardini, der bei der UBS zuständig ist für den Immobilienfonds und damit auch für den UBS-Immobilienfonds Sima redet. Halt ohne Turm. Und so wird der Plan B vom UBS-Immobilienfonds ausgesehen.
Es ist ungefähr die gleiche Höhe von diesen Liegenschaften, die sie sind. Einfach, da wird es einfach eine Neubebauung geben mit Wohnungen und unten innen gibt es wieder Restaurant, Kaffee und oben innen gibt es Wohnungen.
Ein schwacher Trost also für Andreas Bernauer. Er betreibt in den alten Wartegg-Häusern eine Bar und er hat im Alleingangsreferendum lanciert, mit dem Ziel, die alte Häuserreihe vor dem Abriss zu retten. Jetzt hat er erfahren, dass das schwierig dürfte sein.
Das ist ein bisschen Wind aus dem Segel genommen, würde ich sagen.
Der Wind aus dem Segel genommen, aber was hätte er denn anders sollen machen?
Ja, mehr kann ich nicht machen. Es ist der einzige Weg, der noch würde gehen würde, das einzige Tür, das noch offen ist. Es ist sicher nicht einfach, aber ich komme noch mal darauf zurück. Wir haben knapp 4'000 Unterschriften in der Sommerferie können sammeln. Und ich denke, das spricht sich selber. Es sind auch Unterschriften von reichen Bettigen, wie auch Basel Süd.
Andreas Bernauer erwartet einen harten Abstimmungskampf. Bei der Unterschriftensammlung hat er zwar Unterstützung bekommen vom Mieterverband und auch von BASTA, mehr aber nicht. Wo der Grossrat den Bebauungsplan für das 100-Millionen-Projekt beraten hat, hat der Clara-Turm von links bis rechts Unterstützung bekommen. Das vor dem Hintergrund einem verdichteten Bauen. Auf kleinem Raum wurden nämlich fast 100 neue Wohnungen entstehen. Trotzdem gibt Andreas Bernauer nicht auf, gründet für den Abstimmungskampf ein Komitee, wo er auf prominente Mitglieder setzt. Dabei könnte auch passieren, dass andere Leute sein Engagement bequem nutzen, wo es gar nicht darum geht, die alten Wartegg-Häuser zu retten, sondern wo grundsätzlich gegen neue Türme in der Stadt Basel sind, sie müssen ihren Kopf so jetzt nicht anheben.
Der argentinische Stürmer Raul Bobadilla macht der Clubleitung vom FC Basel Sorgen. Vorgestern Nachmittag hat ihn die Polizei verwischt, wo er mit über 100 Stundenkilometer durch eine 50er-Zone gerast ist. Heute hat die Clubleitung vom FC Basel erste Sanktionen gegen den Stürmer angekündigt, Benedikt Erni.
Als erste Strophe ist Raul Bobadilla heute nicht beim Training dabei gewesen und er darf morgen nicht im Super League-Spiel gegen Lausanne aufs Feld. Aber zuerst einmal alles der Reihe nach. Letzten Mittwochnachmittag hat die Solothurner Polizei Zeven im Schwarzbubenland einen Sportwagen geblitzt. Der ist mit 111 km in der Stunde in Rotz mehr als doppelt so schnell wie erlaubt unterwegs. Am Steuer ist der FCB-Spieler Raul Bobadilla gesessen. Heute Morgen hat die Solothurner Polizei eine Meldung vom Blick bestätigt. Der 26-Jährige hat seine Führerausweis den Polizisten müssen abgeben und das Auto stohlen. Heute Nachmittag hat dann der FCB-Präsident Bernhard Häusler an einer Medienkonferenz Stellung genommen, das nachdem es ein erstes Gespräch gegeben hat zwischen der Clubleitung und dem Raul Bobadilla. Der Bernhard Häusler.
Er hat so, zumindest aufgrund von allen Hinweisen, die wir haben, hat er ein Delikt begangen im Strassenverkehr, ein schweres Delikt, wo wir als Arbeitgeber selbstverständlich und auch als Menschen, als jeden Einzelnen, auch als Teilnehmer im Verkehr nicht tolerieren können, nicht akzeptabel finden.
Auch der Trainer vom FCB, Murat Yakin, hat deutliche Worte gefunden. Er sei enttäuscht vom Raul Bobadilla und er lässt den Stürmer darum morgen gegen Lausanne nicht aufs Feld. Heute Nachmittag hat die Clubleitung über weitere mögliche Sanktionen, wie zum Beispiel eine Geldbuße beraten, falls es weitere Massnahmen gäbe, will man die heute noch mitteilen. Auf der anderen Seite muss der Argentinier aber auch mit einer saftigen Strafe durch die Solothurner Justizbehörden rechnen. Seit dem 1. Januar sind neue, schärfere Bestimmungen gegen Raser in Kraft. Auf jeden Fall ist Raul Bobadilla sein Fahrausweis für längere Zeit los. Und es ist nicht das erste Mal, wo der Argentinier sein Autobillett verloren hat. Die deutsche Polizei hat ihm vor rund 3 Jahren den Ausweis für ein halbes Jahr weggenommen, nachdem er mit 1,1 Promille Alkohol am Steuer verwutscht worden ist. Der Bernhard Häusler hat heute betont, jetzt seien die Behörden dran, den Fall von Zeven zu untersuchen und zu ahnden. Aber jeder Spieler vom FCB hat auch eine gewisse Vorbildfunktion.
Ein Fußballprofi beim FC Basel, der muss etwas können am Ball, ne? Auch Willen haben, sich zu verbessern, Profi-Einstellung haben, aber muss auch Bewusstsein haben. Bewusstsein, zu wissen, was er eigentlich macht und wo er es macht und was für eine Rolle er hat. Und ich sitze ja hier, weil offenbar, und das ist auch richtig, Angestellte vom FC Basel eben nicht nur in diesen 90 Minuten das FCB-Leibli anhat, sondern eben in 24 Stunden.
Der FCB-Präsident Bernhard Häusler über das Sorgenkind von seinem Club im Beitrag von Benedikt Erni. Sommerloch, Flaute, saure Gurkenzeit. Es gibt ein paar Begriffe für die Zeit jetzt, die Sommerzeit, wo nicht viel läuft. In vielen Unternehmen läuft es ruhiger, das Radioprogramm und die Zeitungen sind dünner. Das Resultat? Die einen nehmen es einfach ruhiger und die anderen die langweilen sich. Spüren eine Leere in dieser Flaute. Die Zeit wird lang. Dass das nicht so sein müsste und dass Langweil etwas Schönes sein könnte, möchte das Basler Philosophikum zeigen. Mit einem Fest zur Langweil. Anna Jungen.
Mir ist langweilig. Als Kind war einem amix todlangweilig. Und irgendein Erziehungsberechtigter hat dann Vorschläge gemacht. Ja, dann mach doch eine Zeichnung. Geh bei zu Hause spielen. Tu das Zimmer aufräumen. Nein, sicher nicht. Keine Lust. Mir ist langweilig. Und plötzlich, aus dem Nichts, hat man den tollsten Mittwochnachmittag gehabt. In der Zwischenzeit ist man erwachsen worden und man hat sicher nie nichts zu tun, sonst hätte man ja etwas falsch gemacht. Die Langweil hat einen schlechten Ruf. Zu Unrecht findet das Philosophikum, das Forum für Philosophie zu Basel, und veranstaltet ein Fest für die Langweil. Der Stefan Brodbeck, der Gründer vom Philosophikum, will die Langweil einmal feiern.
Dass wir das feiern, was andere bekämpfen, mit der Verplanung der Freizeit. Und wir wollen das mit dem Augenzwinkern quasi jetzt umkehren. Und ein ist das, was wir ständig bekämpfen, nämlich die Langweil, zum feierlichen Gegenstand zu machen.
Und darum wird Langweil heute und morgen im Philosophikum zelebriert. Zum Beispiel darf man die Gegenstände mitbringen, die einem besonders langweilen. Nadine Reinert, Co-Leitung vom Philosophikum.
Es ist immer interessant zu sehen, was andere als langweilig empfinden. Also zum Beispiel hat jemand gesagt, dass der Staubsauger für sie ein ganz langweiliges Objekt ist.
Und auch sonst gibt sich das Philosophikum Mühe, dass ja nicht zu viel Spannung aufkommt. Die Musik, die läuft, ist offiziell langweilig und grundsätzlich sollen die Leute möglichst nichts machen.
Ja, wir werden exklusiv Hängematten aufhängen. Das heisst, man wird die Möglichkeit, hinzukommen und sich in die Hängematte zu legen und sich die Zeit hinzugeben und den Langweil.
Ein Programm lässt sich dann aber doch nicht ganz vermeiden. Zum Beispiel gibt es ein Gespräch mit dem Stefan Brodbeck, wo er der Frage nachgeht, was man denn genau macht, wenn man die Zeit totschlägt.
Und man kann die Zeit blutig oder unblutig totschlagen. Und eine Methode, die Zeit unblutig totschlagen, nennen wir Freizeitgesellschaft oder Hobby- und Erlebnisepisode.
Also eine harmlose Art, sich abzulenken. Und gerade in unserer Gesellschaft, wo die nächste Ablenkung nur ein YouTube-Video weit weg ist und man zwischen mehr Fernsehprogrammen aussuchen kann, als man Bücher gelesen hat, ist es schwierig geworden, nichts zu machen. Man ist zwar beschäftigt, aber trotzdem gelangweilt. Nadine Reinert.
Das ist eben vielleicht eher die innere Langeweile. Man ist zwar vielleicht äußerlich ständig irgendwie beschäftigt, umtriebig, unterwegs, aber eigentlich innerlich verbindet man sich eigentlich gar nicht mehr und eigentlich muss man sich eingestehen, ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht, eigentlich langweilt mich das alles.
Dann kann die Langeweile nämlich zu einem wertvollen Korrektiv von unserer Spektakelgesellschaft werden. Oder wie sie der Stefan Brodbeck nennt.
Erlebnisepisode, Anhäufungsgesellschaft, was immer mehr gibt. Und die Erfahrung von der Langeweile, vielleicht auch die Erfahrung vom Überdruss, empfinde ich gerade als ein Korrektiv, als ein Innehalten, das zum Sprungbrett werden kann von etwas anderem, nämlich von der schöpferischen Muse.
Es wäre also sinnvoll, sich nicht abzulenken, sondern Langeweile zuzulassen, echte Langeweile, wo einfach nichts passiert, nichts los ist, keine Idee, gar nichts. Der Stefan Brodbeck.
Gerade die Erfahrung von der Langeweile, auch der Schmerz von der Langeweile, finde ich einen wichtigen Anstoss, etwas anderes zu suchen. Aus dieser Beschleunigungsspirale, aus diesem Zirkel, also gerade quasi eine Kultur des Gähnens kann plötzlich eine Kultur des Aufwachens bedeuten. Also jemand, der nie auch das erträgt, dass jetzt gerade nichts passiert, dann wird nie etwas einfallen, was ihn aus diesen Bahnen rausholt.
Sich also einfach mal selber zum Hals raushängen, nicht wissen, was mit sich anfangen, merken, dass die Zeit eben nicht vorbeigeht. Langeweile ist kein Mangel an Möglichkeiten, sondern ein Mangel an Interesse, an Neugier. Und zum herausfinden, was einem eigentlich wirklich interessiert, was man spannend findet, ist es amigs gut, einfach mal nichts zu machen, sich zu langweilen.
Anna Jungen. Und wer das mit dem Langweilen in der Bade nicht schafft oder daheim auf dem Sofa, kann heute und morgen ins Philosophikum in St. Johanns Vorstadt. Und jetzt ist 17:06 im Regionaljournal Basel auf SRF 1.
Schweizer Rekord. Die Sommerserie von der Regionaljournal.
Wir suchen Abkühlung in unserer Sommerserie heute. Wir gehen an einen Ort, wo es viel regnet, auf die Schwägalb am Fuss vom Sentis im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Die Schwägalb und der Sentis sind absolute Rekordhalter. So viel Wasser wie dort kommt nie in der Schweiz sonst vom Himmel oben runter. Und Regentage gibt es auch die meisten. Im Schnitt regnet es auf der Schwägalb 170 Tage pro Jahr. Was macht der viele Regen mit den Menschen und der Natur dort? Martina Brassel ist auf Spurensuche gegangen.
Ich laufe über den Parkplatz auf der Schwägalp Richtung Berggasthaus. Der Himmel ist bedeckt, es ist kühl, nass. Der Nebel hängt in den Felsen der mächtigen Nordwand vom Sentis, versperrt den Blick auf den Gipfel. Der Parkplatz ist fast leer. Auf den orangen Stühlen der riesigen Terrasse vom Berggasthaus sitzt niemand. Die Sonnenschirme sind zu, die ist nass. Zumindest auf der Terrasse steht der Gust Brogger. Er ist am Fuss vom Sentis aufgewachsen, lebt heute noch da. Seit über 20 Jahren betreut der Gust Brogger Touristen am Berg. Das Wetter hier auf der Schwägalp und auf dem Sentis habe viele verschiedene Gesichter, sagt er. Wenn es aber zu lange nicht mehr aufdäge, den Gipfel vom Sentis gar nicht mehr rauskomme, dann könne ich da schon auf die Stimmung schlagen.
Da merkt man schon, dass dann der Pegel ein bisschen sinkt. Und da ist man dann auch halt ein bisschen aufeinander angewiesen. Man muss einander ein bisschen aufmuntern, weil das Thema Wetter ist eigentlich fast ein bisschen in Dauer. Es hört dann fast nur auf und denkt dann, ja, es sollte doch wieder einmal ein bisschen schön sein.
Und schön kann es schon sein, hier auf der Schwägalp. An diesen Tagen ist der Parkplatz pumpenvoll. Scharenweise nehmen die Touristen die 1300 Höhenmeter von der Schwägalp auf den Sentis unter die Wanderschuhe oder überwinden die mächtige Felswand mit der Bahn. Die Felswand, sie fasziniert, wirkt fast endlos und sie ist ganz zentral fürs Wetter auf der Schwägalp und auf dem Gipfel. Weil, egal woher der Wind käme, der Sentis und seine massive Nordwand sind immer im Weg, sagt der Meteorologe Felix Blumer.
Zusätzlich kommt auch noch das Phänomen, dass bei einer Nordwestanströmung, dass dann wirklich das Ganze angestaut wird, also es bläst so richtig auf die Nordwand zu. Und weil die Luftmasse doch eher ein bisschen träge ist, umfließt sie eben nicht irgendwo der Sentis, sondern sie blockiert einfach direkt vor dem Sentis und dann regnet sie so richtig auf die Schwägalp runter.
Weil die Regenwolken eben nicht weiterziehen können. Hier auf der Schwegalp spürt man das nasse und kalte Klima nicht nur. Die vielen Niederschläge über hunderte von Jahren haben die Landschaft geprägt und dazu geführt, dass es verschiedene Moore gibt. Entstanden sind die Moore dort, wo es früher noch Gletscher hatte. Wo die weggeschmolzen sind, hat sich zwischen den Moränen Wasser angesammelt. Weil das Wasser nicht abfliessen konnte, ist der Boden im Laufe der Jahre verschlammt und so sind die Moore entstanden. Heute gibt es auf der Schwegalp rund 48 Hektar Moor. Das ist etwa so gross wie die Fläche von 66 Fußballfeldern. Und da ist die Welt von Robert Meyer. Der Biologe befasst sich schon seit Jahren mit den verschiedenen Mooren auf der Schwegalp. Ihn fasziniert vor allem die Hochmoore. Die können im Gegensatz zu den Flachmooren nicht bewirtschaftet werden und sind extrem arm an Nährstoff, weil sie nur vom Regenwasser gespeisen werden. Überleben in den Hochmooren tun laut dem Biologen Robert Meyer darum nur die Spezialisten unter den Pflanzen. Ein so ein Spezialist ist zum Beispiel der Sonnentau.
Der Sonnentau, der mit seinen drüsigen Blättern Insekten fängt und die dann auch verdaut. Und das ist die Möglichkeit, wie diese Pflanzen trotzdem zu diesen Nährstoffen kommen. Und dann noch, durch das, dass das Hochmoor nicht bewaldet ist, bietet es natürlich auch Lebensraum für vor allem Tiere, die offenes Land brauchen. Seien das jetzt spezielle Heuschrecken oder Reptilien auch, die sich dann gut sonnen können.
Oder die Auerhühner, die die offene Fläche der Moor brauchen, zum Balzen. Die Hochmoore auf der Schwegalp sind rund 15'000 Jahre alt. Sie wachsen gerade mal einen Millimeter pro Jahr und sind geschützte Flächen. Ich laufe auf einem Wanderweg weiter, die mächtige Felswand im Rücken. Weiter über Alpwiese, vorbei an Bergbech. Mein Ziel ist die Alptanne. Sie liegt ein bisschen unterhalb der Schwegalp, eingebettet in grüne Wiese, im Hintergrund ein paar Wald- und Hügelzeug. Schon von weit her sehe ich den neuen langen Stall aus hellem Holz und gerade nebendran die kleine, lottrige Alphütte. Nur ein paar Meter neben der Alphütte fließt der Tosbach durch. Er wird von allen Seiten her von kleinen Bächen gespeisen. Wasser, da hat es genug auf der Schwegalp. Fast jede Alp hat ihre eigene Quelle, auch die Alptanne. 76 Sauen und 46 Kühe sind während dem Sommer hier auf der Alp. Jetzt gerade sind die Kühe draussen auf der Weide. Für die verantwortlich ist der Sandro Nessen, Sohn aus dem ausserrhodischen Hundwil. Er verbringt fast jeden Sommer hier oben auf der Schwegalp. Als Kind ist er amigs mit der Nachbarsfamilie zur Alp gefahren. Seit ein paar Jahren ist er als Sohn während der Alpzeit, im Schnitt sind da etwa 9 Wochen, allein auf einer Alp. Wenn es ums Wetter ginge, hätte er da oben schon alles erlebt, sagt der Sandro Nessen Sohn. Er hätte es zwar lieber ein bisschen wärmer und vor allem trocken, aber seine Kühe, die sägen viel zufriedener, wenn es nicht zu warm sei und es ab und zu nass werden.
Wenn es so heiß ist, kommen sie halt dann gerne mal rein. Sie sind nicht gerne verrossen, wenn es eine örtliche Wärme ist. Und wenn es regnet, dann muss ich es eher einmal holen.
Die Kühe von der Weide in den Stall treiben, das hat der Sandro Nessensohn diesen Sommer darum schon etwa müssen. Weil auch auf der Schwegalp hat es, wie an allen anderen Orten der Schweiz, ein bisschen mehr geregnet als sonst.
Martina Brassel in unserer Sommerserie zu den Schweizer gehört, treffen wir in der nächsten Episode jemanden aus der Region. Der Roland Dahlhäuser aus Binningen, Rekordhalter im Hochsprung. Am Sonntag um 17:30 in unserer Obensendung hier auf SRF 1. SRF 1 Regionaljournal Basel, es ist gerade 17:55 das Wichtigste in Kürze. Die alten Wartegghäuser im Kleinbasel werden auf jeden Fall abgerissen. Das bestätigt der Leiter vom Immobilienfonds, wo der Wartegg-Turm will bauen. Wenn das Stimmvolk Nein sagt zum geplanten Clara-Turm, dann wird der Fonds von der UBS eine Überbauung ohne Turm planen. Der FC Basel muss morgen ohne den Stürmer Raul Bobadilla gegen Lausanne spielen. Der argentinische Spieler ist für das Spiel morgen suspendiert, weil er ein Delikt im Strassenverkehr begangen hat. Er ist zeven mit 111 Stundenkilometer durch eine 50er-Zone gerast. Gegen Raul Bobadilla läuft ein juristisches Verfahren. Auch am Wochenende ist Badewetter, Christine Jutz von SRF Meteo.
Am Abend bleibt sonnig und warm und auch die Nacht kühlt nicht wahnsinnig fest ab. Die Tiefstwerte liegen so zwischen 17 und 20 Grad. Auf der Krishona und in der Stadt Basel gibt es mit 20 Grad und mehr sogar eine Tropennacht. Morgen Samstag ist dann der heißeste Tag dieser Hitzewelle. Die Temperaturen steigen auf 33 bis 36 Grad. Es geht weiter mit sonnigem und tüppigem Wetter und auch morgen gibt es wahrscheinlich kein Gewitter. Im Schwarzwald und vom Jura her kann es aber einmal rumpeln. Am Sonntag ist es zuerst noch mal sonnig und heiss, mit 32 Grad. Am Nachmittag und zum Abend kommt es dann aber zum Teil regnen und gewittern. In der Nacht auf den Montag werden die Gewitter auch heftig und es wird verbreitet nass.
So viel vom Regionaljournal Basel von heute. Sie finden alle unsere Informationen auch online auf srf.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Marlène Sandrin und ganz am Schluss noch der Blick auf morgen Mittag.
Es sind Sommerferien und das Jungvolk geht in Ferienlager. Eins gibt es, das macht die Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel. Für Zappelfilippen und Kinder, die Schwierigkeiten haben im Umgang mit anderen Leuten. Dort wird nicht nur gespielt und das Lagerleben gelebt, dort wird auch therapiert. Wir haben einen Lagerbericht. Chinesen buchen zu Bern ein Hotel und sagen dann kurzfristig ab. Das Hotel bleibt auf seinem Ehrenbett liegen und die vermeintlichen Bern-Touristen reisen in ein anderes Land zu Europa, zu Verwandten zum Beispiel. Mit Scheinbuchungen in der Schweiz holen sich Chinesen so einfacher ein Visum für einen Schengen-Raum, wie auch sonst nie. Über diesen Trick reden wir. Und dann nehmen wir uns am ersten Wanderwegkreis vom Universum an und fahren auf La Chaux-de-Fonds zum Kaffee. Im Magazin Regional Diagonal morgen Mittag nach den 12.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.